Wir reden über die Frage, ob sich Mediaplanung automatisieren lässt. Darüber reden mit mir Nadine Kamsky, Mediadirektor bei L'Oréal Austria, Germany, Switzerland und ich weiß nicht was noch alles, mit Sitz in Düsseldorf. Katharina Pech, Direktor Programmatic bei der Mediaagentur Mediaplan in Hamburg. Eine zweite Katharina, Katharina Reinhardt, Digital Marketing Manager bei NBW, Energie Baden-Württemberg in Stuttgart. Und Wiebke Wölfle, Unit Lead Competence Center Channel Ecosystem bei Jobrad in Freiburg. Und da ihr alle so tolle Namen habt und Titel, habe ich mir auch eingegeben. Ich nenne mich für heute Driver of Successful Media Solutions and Universal Collaboration at TK1 in Düsseldorf. So, wie immer bei meinen Roundtables mache ich eine kleine Intro, um nicht uns, wir kennen das Thema, sondern um die Zuhörer abzuholen. Und dann steigen wir in die Fragen ein. Tatsächlich, das ist jetzt ein Zitat von Christian Bachem, der in einem Interview auf eine Frage geantwortet hat, was die Vorteile von programmatischer Werbung seien. Tatsächlich, sagt er, hat Programmatic eine Dynamik entfesselt, die man als Abwärtsspirale bezeichnen muss. Rückblendend muss man feststellen, dass Programmatic Advertising den Markt strukturell eher geschadet als genutzt hat. Aber nochmal zurück. Automatisierung hat die Menschheit schon weit gebracht. Die Geschirrspülmaschine, über die wir heute nicht weiter reden werden, befreit uns von der händischen Tätigkeit des Geschirrabwaschens. Auch die Idee hinter Programmatic ist genial. Werbebotschaften sende ich gezielt an Menschen, die sich als Interessierte zu erkennen gegeben haben. Eine Software sucht im Netz nach dem digitalen Wanderweg dieser Menschen, um sie dann dort anzusprechen, wo sie sich gerade aufhalten. Da kann man ja nichts gegen haben, oder? Doch jetzt heißt es plötzlich, Programmatic sei tot. Liebling, ne? In der Werbung ist immer alles gestorben. In diesem Fall sagt das Brian O'Kelly, der hat Programmatic erfunden, also miterfunden. Außerdem hätte es nie wirklich funktioniert. Das ist natürlich übel. Der Grund, nur ein winziger Bruchteil der eingesetzten Daten erreicht die Mindeststandards für Qualität, die man braucht, und ist überhaupt brauchbar für die Aufgabe der Aussteuerung. Sollten wir dann nicht obervorsichtig sein, bevor wir einer Software die Allokation unserer Werbegelder und die Medien einfach so alleine überlassen? Versuchen wir ein bisschen Ordnung da reinzubringen. Was genau soll denn hier eigentlich automatisiert werden? Davon ist die Entwicklung einer individuellen Mediastrategie, die ich zuvor aus dem Marketingziel abgeleitet habe. Damit tun sich ja schon die meisten Menschen schwer. Wer soll denn da die Software programmieren? Kann man die Mediaplanung also gar nicht automatisieren? Doch, die reine Rechnerei, die natürlich schon. Dieses stumpfsinnige Rechnen von alternativen Planungsszenarien hätte ja eigentlich schon längst automatisiert werden können. Schon in den 80er Jahren, jetzt blicke ich auf eine Zeit zurück, die keiner von euch kennt, gab es sogenannte Optimierungsprogramme. Ernsthaft. Mittels iterativen Verfahren wurde die Reichweite von Printplänen nach oben optimiert. Das war ziemlich lustig. Da aber interessanterweise immer Pläne mit Titeln des Bauer Verlags dabei heraussprangen und das Programm zufällig auch vom Bauer Verlag angeboten wurde, beendete man das Projekt natürlich dann wieder. Aber funktioniert hat das. Das ist ja das Faszinierende. Das ist also alles kein Hexenwerk. Angst hätte ich, wenn jemand auf die Idee käme, Online-Werbung nach CPM und TKP zu optimieren. Den Plan möchte ich nicht sehen. Aber sonst, es wäre doch durchaus hilfreich, wenn der Super-Media-Computer, den es noch nicht gibt, schon mal das Briefing liest und dann ein paar Dutzend Media-Mix- und Media-Plan-Szenarien vorbereitet. Dann oblege es der super ausgebildeten Media-Planerin, nur noch diese Pläne zu bewerten und sich für eines der Szenarien zu entscheiden. Warte, da rennen wir ja schon ins erste Messer rein. Denn 80% der Briefings die gleiche Zielgruppe oder das gleiche Ziel steht. Wer sollte das besser wissen als ich? Also irgendwas mit 20- bis 49-jährigen Menschen und Umsatzsteigerung, würde die Software doch jedes Mal den gleichen Mediaplan ausspucken. Das will ja nun auch niemand. Jetzt soll aber Agentic, AI, ja, die Lösung sein. Also zumindest seit vorletzter Woche. Die Zukunft heißt Agentic Media Buying und KI-Agenten machen die Werbung selbst. Jeden Tag was Neues. Mir wird bei der ganzen Geschichte schwindelig. Ich komme auch so nicht weiter, deshalb brauche ich jetzt eure Unterstützung. Gott sei Dank habe ich 4 sensationelle Media-Expertinnen eingeladen, uns bei der Frage nach diesem Problem zu helfen. Lange Rede, kurzer Vorsinn. Meine erste Frage geht an Nadine. Und eine ganz einfache Frage. Was habt ihr bei L'Oréal im Bereich Marketing, Werbung und Media schon alles automatisiert?
Ja, danke, dass ich hier den Auftakt machen darf. Und ich fange einmal ein bisschen weiter vorn an. Du hast in deiner Einführung ja auch mehrfach auf das Programmatic Advertising verwiesen. Und tatsächlich, wir als L'Oréal-Gruppe glauben fest an den programmatischen Ansatz, aber auch an den Ansatz, dieses Team auch in-house bei uns direkt in der Nähe der Marken, direkt am Business sitzen zu haben. Und natürlich ist in dem Ansatz Programmatic First auch ein Stück weit die Automatisierung mitgedacht als einer der Vorteile. Bündelung von Inventaren, algorithmusbasierte Aussteuerung, aber es ist eben nicht die volle sozusagen, also es ist nicht der einzige Vorteil, den wir sehen. Wir haben natürlich auch eine Transparenz in den Daten, für uns ganz wichtig, beispielsweise die Daten selbst auf unserer Seite zu besitzen, um letztendlich dann auch im zweiten Schritt das ganze Thema Reporting und Automatisierung in Form von Dashboards voranzutreiben. Also wirklich das den direkten Zugriff zu den Kampagnendaten. Und so können wir wirklich wir haben ein internes Dashboard, in dem wir von TV bis Retail Media alle Daten aggregieren und auch eine volle Transparenz in die Postkampagnenmetriken herstellen können. Vielleicht das erstmal zu dem Setup, wie wir arbeiten. Also Programmatic ist für uns ein sehr wichtige technologischer Asset. Dazu haben wir natürlich auch, du hast jetzt gezielt nach Automatisierung gefragt. Es gibt da noch verschiedene andere Streams. Natürlich sind wir interessiert an Effizienz im Prozess, Effizienz für unsere Mitarbeiter, Effizienz in der Planung. Und um 2 Beispiele zu nennen, das erste, seit einigen Monaten nutzen wir ein internes Tool, was ROI-basiert, also basierend auf unseren MMM-Marktmedia-Studien, ein Kanalmix simuliert, tatsächlich auch KI-basiert und automatisiert einen Vorschlag macht, wie ich auf verschiedene Medien am besten meinen Mediaeinsatz allokiere, was uns wahnsinnig hilft, um eine erste Entscheidungsbasis zu haben und das Ganze auch mit den Daten aus den MMMs zu unterfüttern und zu untermauern. Das als ein Bereich, also ein sehr wichtiger Automatisierungsmeilenstein für uns als L'Oréal-Gruppe. Und das zweite, um zu nennen, natürlich testen wir auch die Formate, die Partner im Markt uns anbieten, über die programmatischen Plattformen, automatisiert, KI-basiert einzukaufen. Hier ist es für uns wichtig, dass wir, wir möchten das testen und wir glauben auch in Balance zu dem menschlichen Aspekt, dass das uns voranbringen kann und auch nochmal zusätzliche Effizienz in die Kampagnen bringt. Aber wir wissen auch, dass wir das streng überwachen müssen. Es gibt auch diese sogenannten Guardrails für KI-Formate, die wir komplett in global L'Oréal ausgerollt haben. Ja, und das ist aber natürlich auch ein Aspekt, der dem Team auch helfen kann, schneller und automatisierter zu agieren und sich vielleicht auch mehr auf strategische Themen oder Konsumenteninsights fokussieren zu können.
Ja, das hört man immer. Der Vorteil ist, dass die Menschen dann endlich Zeit haben für die wichtigen Aufgaben. Ich hoffe, dass das tatsächlich mal umgesetzt wird. Eine Rückfrage, weil ja, das steht und fällt mit der Qualität der Daten. Da werde ich gleich Katharina Pech noch zu befragen. Du kannst doch nicht behaupten, du wärst zufrieden mit der Qualität der Daten, oder?
Speziell im Programmatic Advertising. Also es gibt ja Programmatic Advertising und Programmatic Advertising. Ich würde hier gerne nochmal einordnen, wie wir diese technologischen Vorteile, diese technologischen Setups nutzen. Für mich und für uns als L'Oréal bedeutet es nicht, den direkten Austausch mit Medienpartnern im Markt weiter zu fokussieren. Das bedeutet auch nicht, dass ich nur im Open Market einkaufe. Das bedeutet für mich gleichzeitig auch weiterhin die Inventare zu monitoren, auch mit Deals zu arbeiten und tatsächlich in einem eher geschützten Deal-Setup zu agieren. Bedeutet, innerhalb von Programmatic Advertising kann ich mich als Advertiser ganz bewusst entscheiden, wie ich das Ganze aufsetze. Lasse ich überhaupt Third-Party-Daten zu? Wie selektiere ich diese Third-Party-Daten? Wie eng sprechen wir hier auch intern zur Qualität der Daten mit verschiedenen Abteilungen von Media-Experten bis auch Legal-Experten? Also hier haben wir uns schon sehr eng Rahmen gesteckt, um auch die Marken, unsere Marken zu schützen und auch Daten und Inventar auf dem bestmöglichen qualitativen Niveau zu halten.
Das klingt ziemlich positiv. Katharina von Mediaplan, du bist in der Runde die einzige Vertreterin einer Mediaagentur und die behauptet auch noch besonders gut mit Daten umgehen zu können. Was bietet ihr denn Besonderes? Wobei hilft denn jetzt Programmatik aus deiner Sicht?
Also ich glaube, jeder sagt mittlerweile oder jeder arbeitet mittlerweile mit Daten. Auch wir, sage ich mal, arbeiten jeden Tag mit Daten in unterschiedlichen Leistungsblitzen von unterschiedlicher Herkunft und an den unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen. Am Ende des Tages ist es so, und das sind auch die wesentlichen Learnings im Grunde genommen auch der letzten 10 Jahre, dass unser besonderer Fokus, und das ergibt sich eben aus der Arbeit mit den Daten heraus, liegt im Endeffekt auf der Datenqualität. Also welchen Dateninput nutzen wir? Das heißt, sich zunächst mal die Frage zu stellen, woher kommen die Daten, wie wurden sie erhoben und wo sind Lücken? Also gerade auch dort genau reinzugehen und zu verstehen, was sind die deterministischen Anteile und was sind die probabilistischen Anteile? Weil Daten gibt es viele und sie sind sozusagen, die Geschichte dahinter ist immer sehr, sehr gut. Es geht aber natürlich darum zu verstehen, was ist die Herkunft und wo kriege ich auch etwas exklusiv. Und damit auch zu sagen, welche Daten muss ich einsetzen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen? Das ist der eine Part. Also wirklich, sage ich mal, die Herkunft dessen, das Arbeitsmittel Daten auch auf seine Validität zu überprüfen und kontinuierlich hin zu überprüfen. Der zweite Punkt ist, das subsumieren wir gerne unter dem Thema Datenhandling. Für uns ist Transparenz ein großer Part. Und zwar nicht nur die Transparenz in Richtung Kunde, sondern auch die Transparenz innerhalb unserer Organisation. Das heißt, die Daten fließen nicht in einen Kessel ein, in eine BI-Unit, die sie verarbeitet. Und es kommen sozusagen per Knopfdruck Ergebnisse raus, die der Planer verarbeitet, sondern unsere BI-Kollegen sitzen im Endeffekt mit uns am Tisch, erarbeiten Fragen, schauen sich mit uns die Daten an und versuchen sie eben dann auch für uns interpretierbar und auswertbar zu machen, sodass wir dann eben auch und unsere Planer und alle KollegInnen, die an den Kampagnen und an den Strategien arbeiten, eben auch einen sehr, sehr transparenten Blick drauf haben, wo habe ich Lücken, wo muss ich Annahmen treffen und was ist meine deterministische Grundlage, auf Basis derer ich dann auch eben Entscheidungen ableite. Und der dritte Part ist dann schon auf, sage ich mal, das ganze Thema in die Zukunft zu blicken. Also herkömmliche Themen und herkömmliche Ansätze vom Tisch zu wischen und sich mit Partnern an den Tisch zu setzen und zu sagen, wie können wir das, was wir heute haben, die verschiedenen Puzzleteile, wie können wir die einfach mal testweise neu zusammenstecken? Entsteht da sozusagen der Wert und die Wirkung, die wir eben auch erzielen wollen, oder ist das sozusagen eine Luftnummer? Und um auf deine zweite Frage zurückzukommen mit dem, wie hilft uns an der Stelle Programmatik? Programmatik hilft uns in allen drei Stufen oder auf allen drei Säulen. Bei der Datenqualität vor allem, es wirklich auch abzutesten. Also nicht nur sozusagen die qualitative Frage zu stellen, woher kommen die Daten, wie nutze ich diese, sondern im Hinblick darauf zu schauen, welchen Wert bringt mir dieser Dateneinsatz? Weil Daten kosten Geld. In der Beschaffung, aber im Endeffekt auch im Management. Und sag ich mal, da muss ein Mehrwert entstehen, der das sozusagen auf jeden Fall outperformt erstmal. Und natürlich ist Programmatik für uns dann ein Mittel und Weg, sehr schnell und sehr granular auch Team anzutesten, auch multivariate Tests fahren zu können, Das würden wir sozusagen im herkömmlichen Wein gar nicht hinbekommen, sondern hier auch wirklich sehr schnell und sehr dynamisch erste Ergebnisse und erste Tendenzen zu generieren, diese dann auch wirklich zurückzuführen, nicht nur in den nächsten Planungszyklus, sondern wirklich auch in die laufende Kampagne, um damit eben auch, sag ich mal, Ergebnisse zu optimieren und damit die Spreu vom Weizen, was vor allem die Daten angeht, auch trennen zu können.
Nadine hat eben das böse Wort Inhouse benutzt. Man muss ja erstmal an die Daten kommen, die man für die Arbeit braucht. Bekommst du alle Daten, Katharina, die du für deine Arbeit brauchst, oder halten die Kunden Daten zurück?
Ich glaube, wir verfolgen da an der Stelle einen sehr partnerschaftlichen Ansatz. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir alle unsere, sag ich mal, unsere Inputfaktoren an einen Tisch bringen und uns gemeinsam über die Themen beugen, dann entsteht in der Regel, sag ich mal, dass dann haben wir einen Entscheidungshintergrund, der sozusagen sehr fundiert ist, der verschiedene Quellen mit einbezieht und an der Stelle natürlich dann auch einen entsprechenden Output und Wirkung generiert. Natürlich sehen wir, dass Kunden, sag ich mal, Daten bei sich behalten wollen, auch Informationen bei sich behalten oder zumindest die Hoheit darüber. Das ist in Ordnung und das ist, glaube ich, auch, sag ich mal, das Thema der Zukunft oder beziehungsweise das ist auch ein nachvollziehbarer Ansatz. Ich glaube, die Frage ist, wer hat die Hoheit über die Daten und wie viele Menschen arbeiten damit? Und ich glaube, die Arbeit damit, die sollte sozusagen dann wirklich auch in den Entitäten dann auch möglich sein, die dann wirklich auch an der Kampagne arbeiten. Die Hoheit darüber, wo liegen die, wo wurden sie generiert, wie tief komme ich rein, was gebe ich frei, das darf dann sozusagen natürlich auch in den Einheiten liegen, wo sie generiert werden oder sie natürlich auch haben oder beziehungsweise wir haben da keinen Schmerz damit, wenn unsere Kunden auch sagen, das ist sozusagen unser Stack, darauf setzen wir auch.
Naja, aber dann ist Vertrauen bei all dieser Datenlage und Automatisierung dann doch immer noch ein wichtiges Thema. Schöne Überleitung zu Katharina von NBW. Du hast ja nun ein riesiges Budget zur Verfügung und trägst nicht nur die Verantwortung für eine Vielzahl von Kanälen, sondern im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen, du besitzt Daten. Ja, du hast unfassbar viele Daten über deine Kunden und Kundinnen. Ab wann wird dir denn so schwindelig und wo hilft dir die Automatisierung?
Auf den ersten Teil der Frage, wann mir schwindelig wird, ist tatsächlich die Komplexität, die ja durch diese auch mehr Möglichkeiten der Automatisierung gar nicht unbedingt sinkt. Also man denkt immer, es wird auch viel einfacher, aber ist es ja gar nicht unbedingt so. Und wir haben mittlerweile, also wir haben auch so einen Lean-Ansatz, dass das Tech-Stack bei uns liegt, bei der NBW, und wir arbeiten dann mit Sysigy zusammen, die dann auch in unserem Tech-Stack arbeiten, so dass wir die Daten eben auch in-house haben. Aber da kommen immer neue Tools dazu, um unser Programmatic Set besser und sicherer zu machen. Also ob es Ad-Fraud, also Tools gegen Ad-Fraud sind, ob es Tools sind, um Green Media Maßnahmen besser umsetzen zu können. Also wir haben in jeder Kampagne neue Tools, neue Formate. Es ist ein neuer Kanal, programmatisch buchbar. Also da kann es auch schon ab und zu ein bisschen schwindelig werden. Und dann eben auch die Daten, die man natürlich immer mehr generiert, die mit denen umgehen zu können, auch richtig interpretieren zu können. Und da freue ich mich dann auch auf mehr Automatisierung, um eben solche Daten auch immer viel schneller interpretier- und nutzbar für uns zu machen.
Es freut mich zu hören, dass Kunden doch nicht alles wissen. Oder dass sie zumindest in dieser Ad-Tech-Welt lernen. Da ist, glaube ich, wichtig, was deine Namensvetterin gerade gesagt hat, was auf Vertrauen hinausläuft, ne? Natürlich behalten die Unternehmen die Daten im Haus, ja. Und natürlich geben sie das nicht jedem dahergelaufenen Penner, ne? Das ist logisch. Wenn aber dieses Vertrauen da ist, dann kann man ja wunderbar zusammen lernen. Wiebke, du stammst ja wie viele heute aus dem digitalen Performance unser Universum. Jetzt hast du aber innerhalb von kürzester Zeit die Supervision gehabt, zuerst über den Media Mix, dann das gesamte Marketing-Ökosystem. Und das in einem jungen Unternehmen. Ne, Jockrad ist wie alt?
15, 17?
Ja, genau. Ne? Das heißt, Nadine, wie alt ist L'Oréal?
300.
Wie viel? 300. Ja, ich meine, bei einem jungen Unternehmen muss man ja nicht die alten Datenkraken entfernen und durch neue ersetzen, sondern alles ist neu. Ne? Das heißt, Wiebke, da bist du doch eigentlich im Vorteil. Wo hast du denn am meisten Automation genossen oder wo hast du sie vermisst?
Also tatsächlich, ob ich im Vorteil bin, bei einem jungen Unternehmen alles neu aufzubauen. Also ich weiß nicht, wer die Jobrad-Geschichte ein bisschen mitverfolgt hat, aber ich war vor 8 Jahren Nummer 121. Jetzt sind wir 850. Als nächstes steht uns ein bisschen unschönere Zeit vor, weil wir tatsächlich nicht direkt in Systeme, Digitalisierung und Automatisierung gedacht haben, sondern diesen krassen Schwung von teilweise 180% zu planen mit Menschen gemacht haben. Und das heißt, ich bin nicht so zufrieden mit der digitalen Systemumgebung und der Automatisierung bei uns gerade. Aber wir haben, also das, ich sehe das tatsächlich gerade nicht als Vorteil, aber ich glaube, das ist einfach wegen diesem krassen Umsatzwachstum, was wir hatten und wo wir dann in Corona gedacht haben, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Und dann wollte jeder ein Fahrrad, weil keiner irgendwo mehr hin konnte und alle in Deutschland geblieben sind. Aber von dem Wo habe ich Automatisierung am meisten genossen. Also wenn ich überlege, vor 15 Jahren war ich operativ im SEA, jetzt zu sagen, das ist das Ziel, das ist der Zielwert, teste und optimiere mir meine Kampagne darauf hin, so viel kann ein Mensch gar nicht testen. So viele Thesen kann man gar nicht anstellen, so viele Datenpunkte kann ich gar nicht sammeln. Da würde ich sagen, wenn ich heute noch operativ im SEA wäre, wäre das, was ich genießen würde. Von der Tendenz her bin ich faul. Ich mache Sachen nicht gerne 3-mal oder 5-mal. Und ich habe tatsächlich überhaupt keinen Spaß daran, Assets in verschiedene Größen irgendwie umzubauen, zu multiplizieren oder ähnliches. Da finde ich geil, wenn die KI helfen würde und auch gute, ansprechbare, KI-konforme Assets auf Knopfdruck generieren würde, wo ich hinterher nur sage, ja, passt, nee, machen wir noch kurz eine Änderung. Da würde ich sagen, da haben wir noch Potenzial, weil wenn ich manchmal darauf schaue, was die KI an Werbemittel generiert, das ist jetzt noch nicht der Standard, mit dem ich zufrieden bin.
Gut, das ist natürlich auch ein ganz, ganz junges Feld. Da werden wir noch, glaube ich, sehr, sehr viele Fehler machen. Aber das gehört natürlich mit zu dem Thema Automatisierung. Ich komme ja aus einer Werbewelt, die sehr einfach aussah, ne? mit wenigen Medien, und wir nannten Assets auch noch Werbung und Werbemittel, und ne, das ist schwindlig wird einem schon bei der ganzen Geschichte. Nadine, wieder zurück zu dir. Wenn du auf dieses Gewerbe blickst, was wir da verantworten, und auf deine Agenturpartner, hast du da ausreichend Generalisten? Weil Spezialisten gibt's ja an jeder Straßenecke, ne? Und da kann uns Katharina gleich mal erzählen, wie das in so einer Agentur aussieht. Aber bist du zufrieden mit der Qualität der Generalisten?
Erstmal vielleicht, also das Unternehmen L'Oréal ist natürlich 100 Jahre alt, nicht 200. Also das steht doch einmal ganz kurz. Ich glaube, du hast eben 200 wiederholt. Wir sind 1909 gegründet worden. Aber das ist trotzdem eine sehr lange Zeit, in der wir über Beauty lernen können und natürlich auch Beauty-Expertise aufbauen konnten. Und da vielleicht auch anschließend an das Thema Generalisten, Spezialisten. Wir haben natürlich im Haus mit dem In-Housing ein Team von Experten aufgebaut, die können mit Technologie umgehen, die haben ein Gefühl für Algorithmen, die lernen mit dem Wachstum auch der Plattform und mit der Entwicklung im Markt. Grundsätzlich ist aber natürlich die Ganzheitlichkeit des Mediamix, und da würde ich vielleicht auch nochmal auf ein Projekt eingehen, an dem wir gerade arbeiten, über die Kanäle hinweg zu verstehen, wie kann ich Konsumenten am besten erreichen, was treibt denn ROI, was treibt Brandbuilding. Also das ersetzt natürlich nicht das Performance-Marketing. Auch wenn wir weiter im Performance-Marketing investieren, Retail-Media und auch Conversion-optimierte Kampagnen eine Rolle spielen, besinnen wir uns immer wieder auch zurück auf die Ganzheitlichkeit von Media, Reichweite aufbauen, Markenbildung vorantreiben. Und hier arbeiten wir beispielsweise auch mit Audience Project, um dieses Cross-Reach-Measurement weiter voranzutreiben, gerade in einer aktuell sehr fragmentierten Media-Welt. Und hier braucht es natürlich auch Generalisten, die Media ganzheitlich verstehen, aber die auch den Konsumenten verstehen. Und hier würde ich auch nochmal auf das Thema Daten zurückkommen. Die KI wird immer in Balance stehen zu uns als Beauty-Experten. Also gerade auch Konsumenten-Insights, die wir haben, um Algorithmen anzureichern. Das ist das, was wir als kompetitiven Vorteil auch sehen. Du hattest am Eingang auch gesagt, nachher kommt bei jedem die gleiche Media-Kampagne raus. Und das, glaube ich, ist das Ziel, mit Daten, die man hat, und auch vertrauensvollen Datenpartnerschaften, die man im Markt eingeht, eine KI zu unterstützen, aber dann auch die individuelle Individualität der Kampagne und die Ganzheitlichkeit der Kampagne zu steuern. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir haben Experten, aber diese Experten müssen auch Beauty-Experten sein und diese Experten müssen auch ganzheitlich Media-Experten sein. Nur so können wir einen Erfolg langfristig sichern und die größtmögliche qualitative Reichweite im Markt aufbauen.
So viel mehr Forderungen an die Qualität von menschlicher Arbeit kann man ja nicht stellen. Gibt's die denn in Agenturen oder baut ihr das im Haus auf?
Auch hier würde ich nochmal auf das Thema Partnerschaft, Vertrauen eingehen. Wenn ich sage, wir haben einen Inhouse-Ansatz und wir glauben daran, Daten und auch Media-Expertise in-house aufzubauen, dann bedeutet es nicht, dass wir keine vertrauensvollen Partnerschaften pflegen. Natürlich vertrauen wir auf die Zusammenarbeit mit unserer Agentur, steuern gemeinsame Projekte, schauen uns den Markt an, entwickeln unsere Ansätze und auch unsere Expertise gemeinsam weiter. Wir haben aber auch intern natürlich den direkten Zugang zu unseren Marketing-Teams. Wir haben hier die direkten Austausch mit den Marken und den Markenverantwortlichen. Also es ist immer die schöne Balance, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Aber durchaus, dieser Inhouse-Ansatz schließt nicht aus, dass wir weiterhin unsere Agenturpartner an unserer Seite sehr schätzen.
Das hört Katharina von Mediaplan sicherlich gerne, dass Agenturen noch geschätzt werden. Aber bei all den schönen Worten, Katharina, am Ende will doch der Kunde einfach nur mehr Umsatz, oder? Ich meine, das bricht doch immer wieder auf das gleiche Ziel runter. Und was nützt die Automatisierung, wenn ich irgendwie sagen kann, ja, ich habe jetzt die Zielgruppe ein bisschen genauer definiert, aber der Umsatz sinkt, ne? Wie geht ihr mit den Kundenzielen um? Die Kunden werden doch immer klarer in ihrer Zielsetzung.
Ich glaube, wie du sagst, ne, also mehr Umsatz oder mehr Marktanteil, das ist, sag ich mal, relativ transferierbar. Der Weg dahin ist der Unterschied. Also jede Marke, jedes Produkt befindet sich sozusagen in einer sehr spezifischen Situation, in einem sehr spezifischen Marktumfeld. Auf die Inhouse-Faktoren oder die situativen Faktoren, innerhalb dessen wir uns bewegen, das sind alles Einflussfaktoren, die wir eben auch in eine Planung mit einfließen lassen und die eben den Weg dahin sehr, sehr unterschiedlich machen. Und ja, da hilft uns sozusagen Software und Automatisierung, immer mehr Datenpunkte auch in so eine Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen, uns eben über Media Mix Modelings, und zwar sauber gepflegte Media Mix Modelings, auch Varianten bauen zu lassen, die eben sehr, sehr unterschiedliche Wege aufzeigen können, auch je nachdem, welche Faktoren dann auch identifiziert wurden als umsatzrelevant, als wachstumsrelevant. Aber es läuft trotzdem darauf hinaus, dass es eben ein Zusammenspiel ist von der Software, der KI, der Automatisierung, der Variantenbildung einerseits, aber eben auch der Erfahrung und der Intuition, also sozusagen dem menschlichen Faktor andererseits. Einfach, weil wir mit der Software nicht überall hinkommen, weil wir einfach auch sehr, sehr viele Einflussfaktoren haben, die sich so nicht exakt quantifizieren lassen, wo aber jeder sagen würde, ja, das ist ein Faktor. Also diese Aspekte dann eben auch in eine Planung mit reinzubringen und in eine strategische Fortentwicklung. Und deswegen, ja, das Ziel mag das gleiche sein, aber der Weg ist nicht für jede Marke, jedes Produkt oder jede Kampagne der gleiche. Und da ist eben dann auch der Unterschied, wie gut ich an mein Ziel rankomme.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Es läuft immer wieder auf die Antwort hinaus. Das, was die Maschine kann, wird immer besser, aber sie braucht immer bessere Menschen, um das zu steuern. Das ist mir zu balanceartig, diese Antwort. Wiebke, wir machen mal ein Experiment. Ich gebe dir 1 Million Euro.
Ja.
Du musst entscheiden, ob du das investierst in Technologie, in Automation, in Mixed Modelings oder. Also alles, was der Markt hergibt. Oder in ein paar unfassbar intelligente Menschen.
Also ich habe
aber es ist wirklich so. Nur die Daten oder nur die Technologie bringt es halt einfach nicht. Klar, Daten sind einfach, die sind eine super Grundlage, um Tendenzen oder Richtungen zu schaffen oder so ein paar Einblicke zu haben. Aber es gibt eben, wie Katharina von mir sagt, es gibt Sachen, die kannst du nicht in Daten fassen. Das sind keine Datenpunkte, die kannst du nicht auswerten. Bestes Beispiel, ein ganz kurzer Ausflug ins Coaching. Ein KI-generierter Coach oder ein KI-Coach kann nie merken, wenn ich gerade getriggert bin. Du würdest aber sofort merken, wenn ich getriggert bin. Und das ist etwas, das ist eine Ebene, die, da haben wir keine Daten für. Das ist quasi ein Erleben. Und genauso ist das in der Mediaplanung. Also ich würde auf jeden Fall was in Technologie investieren, in die Datenqualität. Das ist immer noch ein Extrapunkt. Und ich weiß natürlich gar nicht, wie viel ich machen würde. Wahrscheinlich würde ich 40 schon in die Technik investieren und 60 dann schauen, okay, was. Und das ist dann der Nerd in mir, ne, der dann sagt, okay, das muss in Performance und Awareness. Und zum Beispiel KI und Mediaplanung. Für Blockbart ist es ein unheimlicher Vorteil, dass wir damals das SC-Sponsoring angeboten bekommen haben, als Kaizu raus ist. Das hätte keine KI uns anbieten können, weil das kam nicht auf den Markt, das wurde nicht angeboten. Und das ist als Freiburger Unternehmen mit einem Freiburger Fußballclub, der einfach auch noch so ein Uroriginal als Trainer damals hatte mit Christian Streich, einfach die perfekte Kombi. Und das ist auch eine Ebene, die kommt nicht über Maschinen zu mir.
Das ist ein schöner Hinweis, weil wir vergessen bei all dem, bei diesen Gesprächen, die wir über das Thema führen, wie viel von Zufällen abhängt und wie viel von Glück und von Fingerspitzengefühl, ne, auf einmal da nötig ist. Jetzt hast du, Wiebke, verraten, dass du Coachin bist für Remote Leadership im zweiten Leben. Die Menschen, die uns da draußen zuhören, die wollen ja konkrete Hinweise haben für ihr persönliches Leben. Kannst du empfehlen, dass neben der fachlichen Ausbildung, also Programmatic Performance ist ja eine Welt für sich, und Coaching, wo das weiterbringt?
Ja, ich lerne ganz viel über mich selber, über meinen Bias, über meine Gedanken. Also jeder von uns wird zum Beispiel vielleicht das Wort professionell anders belegen. Jeder von uns hat andere Erfahrungen damit, hat bestimmte Erwartungen. Und es ist einfach so viel, wie habe ich Führung gelernt, wie habe ich Mediaplanung gelernt. Ne, habe ich Mediaplanung von Mr. Media gelernt, habe ich Fragen stellen gelernt von der OMD oder von unserem Intern. Und deswegen, Katharina von ENBW hat sicherlich eine andere Sicht auf, was ist richtig geiles Marketing als eine Wiebke von Jobrad. Und trotzdem haben wir ja unsere guten Ergebnisse, haben unser Spaß an der Arbeit. Aber es ist einfach, je mehr ich über mich lerne, und deswegen, also generell würde ich sagen, eine Coaching-Ausbildung braucht jeder. Das sollte eine Grundausbildung sein. Das, was ich über mich lerne, wo sind meine Trigger, wo lasse ich mich leicht ablenken, leicht in eine andere Richtung lenken. Wo ich biege links ab, Katharina biegt rechts ab, beide kommen wir irgendwie zu unserem Ziel. Aber genauso wie die Daten in der KI, also die Daten quasi gebiased sind, bin ich gebiased. Und je mehr ich über mich weiß, desto mehr kann ich den Faktor Wiebke in der Mediaplanung aufschließen.
Jetzt kehren wir doch zurück zum Menschen. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Katharina von NBW, wie viel Mensch bist du? Wie fühlst du dich in dieser Umgebung?
Immer noch sehr als Mensch. Also ich glaube auch, dass es einfach dieser hybride Ansatz irgendwann sein wird. Den wir auch jetzt ja schon alle haben mit Technologie, und man hat aber trotzdem ein Team auch im Hintergrund, mit dem man sich auch austauschen kann und eben nicht nur mit der Technologie. Und man hat immer bei dieser ganzen Automatisierungs- und KI-Thematik eben auch so eine ethische oder auch Compliance, so eine Verantwortung. Also ich brauche eigentlich auch immer noch mal einen Mensch. Also ich kann natürlich immer sagen, die KI hat die Planung gemacht, habe ich jetzt irgendwie auch nichts für, aber letztendlich ist es ja meine Verantwortung, dass wir eine gute Planung haben, unser Budget effizient einsetzen, und das wird mir nie eine KI oder eine Automatisierung abnehmen können, dass ich einen Mensch brauche, der dafür verantwortlich ist oder Verantwortung übernimmt und eben auch solche ethischen Team mit berücksichtigt.
Jetzt sage ich mal meine persönliche Meinung. Ich hantiere ja nicht operativ mit diesen ganzen Tools, sondern ich beobachte die, ne, bei den Partnern, und ich sehe, wie sie versuchen, da irgendwie Herr zu bleiben. Ich glaube, dass der Unterschied in einem werblichen Auftritt einer Marke, und das inkludiert ja den Media-Auftritt, der kann nur von Menschen kommen. Die Maschine kann mir da nicht weiterhelfen. Nadine, gib mir bitte recht.
Also wir glauben, ich habe ja eben auch von der Balance gesprochen, das möchtest du wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber wir glauben auch fest daran, und da möchte ich nochmal auf das ganze Thema Insights über die Personen, mit denen wir sprechen möchten, unsere Konsumenten und Konsumentinnen, das muss immer im Herzen des Ganzen stehen. Wir müssen verstehen, was bewegt Konsumenten und Konsumentinnen, welche Beauty-Vorlieben haben sie, was brauchen sie in unseren Produkten. Nur dann können wir wirklich auch die Maschine mit den richtigen Insights füttern und die Maschine eben nutzen, um KI-basiert uns Vorschläge zu machen, wie wir eine bestimmte Aussteuerung vornehmen können oder welche Creatives gut funktioniert haben. Also was ist wirklich dann auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen, was hat mit denen resoniert, wo haben wir in dieser fragmentierten Mediawelt Aufmerksamkeit generieren können? Also ich gebe absolut recht, dass der Mensch und auch das menschliche Wissen weiterhin im Mittelpunkt steht und stehen muss, aber dass wir durchaus die Vorteile, Prozesse optimieren, Insights schneller verfügbar machen. Vielleicht nochmal, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben basierend auf den Daten und unseren Dashboards einen Media Companion in Europa ausgerollt, der uns wirklich in so einer Art Chat-Funktion Insights über Konsumenten, aber auch Media-KPIs an die Hand geben kann. Und dadurch habe ich viel mehr Zeit, um mich auch mit der ganzheitlichen Kampagne, mit Inhalten, Creatives und Zielgruppen-Insights zu beschäftigen. Also absolut unterschrieben, der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt. Mit der Hilfe von KI-Automatisierung können wir nur besser werden in unserem Job.
Mir fällt gerade was auf. Wisst ihr, warum wir richtig gut sind? Wir haben das Wort Effizienz noch nicht ein einziges Mal erwähnt. Weil wenn, im Zusammenhang mit Automatisierung, mit KI, höre ich in 80% aller Fälle, wir müssen die Effizienz steigern, ja. Wo ich mir denke, sag mal, haben wir das nicht in den 80er Jahren schon gemacht? Sind wir damit irgendwann mal fertig? Nadine, du hast erfreulicherweise jetzt in einem Satz dreimal das Wort Insights benutzt. Mein absolutes Lieblingswort, weil das, glaube ich, unterscheidet unsere Arbeit von Wettbewerbern und macht den Erfolg aus. Katharina bei Mediaplan, bei aller Automatisierungswut und der Unterstützung, die uns die Maschine liefern kann, in der Bewertung von Alternativen, sage ich mal, ne? Also diese ganze Rechnerei. Siehst du eine Software, die dir sagt, wie du besser an Insights kommst?
Also ich glaube, es gibt da nicht das eine Tool oder das eine Handling, wie ich besser an Insights komme. Zunächst glaube ich mal, dass das ganze Thema ist ein Prozess und ein Weg. Also und zwar für jeden individuell zu schauen, welche Komponenten brauche ich, die mich in meiner Arbeit, also in meinen Prozessen und in meinen Entscheidungen unterstützen. Auch sozusagen, was muss die Maschine können und welche Datenstände muss sie importieren und welche Datenstände muss sie verarbeiten können. Das ist zum Beispiel dann wiederum auf unserer Seite wird es was ganz anderes oder ist es was ganz anderes als beispielsweise auf Brand- und Kundenseite, wenn wir eben zum Beispiel auch über Datenhoheit sprechen, also die Art und Weise, wie die Maschinen letztendlich, kann man jetzt mal sagen, wenn man jetzt mal über solche Maschinen spricht, müssen sozusagen unterschiedliche Dinge können, obschon sie im langfristigen Sinne eigentlich, sage ich mal, das gleiche Ziel oder das gleiche Business Objective im Endeffekt befeuern und befüttern sollen. Mir fehlt die Fantasie, sozusagen diese eine Maschine im Endeffekt zu haben. Auch hier komme nochmal drauf zurück. Es ist sozusagen der Unterschied zwischen genau zu verstehen, was ich brauche, und das ist wieder der menschliche Faktor, genau zu verstehen, wo eben die Maschine nicht hinkommt, wo ich den menschlichen Faktor brauche, um eben auch ein entsprechendes Vertrauen herstellen zu können. Ne? Also wir hatten es eben auch schon von Vertrauen. Wir haben mit künstlicher Intelligenz, sehen wir immer noch, sage ich mal, einige Herausforderungen, die haben jetzt gar nicht mit Advertising zu tun, aber Halluzinationen und die Drifts oder der Bias, der da irgendwo drüber liegt, das sind alles Themen, die ja im Endeffekt auch noch nicht vertrauensstiftend sind. Dementsprechend wird sozusagen die optimale Maschine ja immer sozusagen auch begleitet oder unterstützt sozusagen den Menschen, der eben genau diese Vertrauensbildung auch herstellt. Also die Validierung, die Plausibilisierung auf dessen, was da im Endeffekt rauskommt, und eben auch der Sprung über bestimmte Lücken hinüber, respektive die Lücken dann auch mit Intuition zu füllen. Deswegen, das ist sozusagen das Zusammenspiel und es ist nicht die eine Maschine, die es richtet, sondern dann eben ganz situativ auf den jeweiligen Partner oder die jeweilige Ausgangslage abgestimmt.
Thomas, verstehe. Wir haben zwei Fragen von den Teilnehmenden. Ich gebe sie dir einfach mal kurz mit und du überlegst, ob du sie einbaust. Okay?
Ja.
Das würde tatsächlich wahrscheinlich, glaube ich, gerade zu dem von Katharina von Mediaplan passen. Es gibt nicht die eine Maschine. Die Frage ist, wer von euch hat Media-KI-Agenten im Einsatz? Werden bei euch die KI-Optimierungsmöglichkeiten im Advertising auf Meta und Google genutzt? Ich glaube, da gibt's einmal nicht die eine Maschine. Und ich glaube, Nadine, vielleicht wäre das auch was für dich.
Ja. Ich hatte, glaube ich, eben auch schon einmal gesagt, wir haben den Media-Companion und wir haben in einem geschützten Raum unser eigenes L'Oreal-GPT. Und können, ein großer Vorteil fällt auch nochmal um das Thema Insights. Ich glaube, Insights haben wir ja schon sehr lange und wir haben alle viele Studien vorliegen, viele Daten auch durch Datenpartnerschaften im Markt. Aber die KI kann uns ja schon helfen, das einfacher aufzubereiten und schneller an die Quintessenz dieser Studien zu kommen. Und hier kann beispielsweise ein Companion helfen, indem ich einfach fragen kann, was sind denn gerade die wichtigsten Trends in der Skincare? Und genau das ist das, was wir mit diesem Companion machen möchten. Also einmal auf unsere Studien oder Studien von der Agentur schneller zuzugreifen Und das Zweite ist, auch in dem Kampagnenreportings schneller spezifischen Fragen. Also was war das Best-Performing Creative meiner letzten Garnier Haircare-Kampagne? Das kann ich hiermit beschleunigen und das befähigt mich als Mediaplaner oder auch Beauty-Experte schneller dann auch daraus meine Handlung folgen zu lassen.
Und dass die Agenturen nicht mehr mit. Die verfügen ja weder über diese Daten noch über die Erfahrung in einer speziellen Branche.
Die Agenturen haben ja schon einige Marktmedia-Studien und einige auch übergreifenden Studien, mit denen sie auch, die sie schneller mit diesen Tools verarbeiten können. Also ich glaube, das ergänzt sich einfach ganz gut mit dem, was wir als Advertiser und Unternehmen vorliegen haben und was die Agenturen auch noch mit zum Tisch bringen, um dann auch ganzheitlich Markt und Konsument und eben auch Mediaplan anzuschauen. Also ich glaube, das kann sehr helfen. Und vielleicht zum zweiten Teil der Frage noch. Von Advantage Plus von Meta bis hin zu PMax von Google, Amazon auch mit den KI-basierten Formaten, die sie anbieten. Das hatte ich eingangs schon gesagt, also wir testen das und wir sehen da auch große Vorteile drin, auch in der Beschleunigung des Einkaufs und der besseren Durchdringung von Zielgruppen, aber eben immer mit einem sehr engen Monitoring, mit einem sehr kontrollierten Ansatz. Und bevor wir etwas skalieren, möchten wir genau verstehen, wie diese Algorithmen vorgehen. Uns ist natürlich auch immer wichtig, dass wir trotzdem noch die Transparenz haben, wo unsere Werbung letztendlich geschaltet wird. Also da möchte ich als L'Oréal-Gruppe nicht im Blindflug unterwegs sein. Und das ist einfach dann auch, wo dann wieder diese Partnerschaften und die Wichtigkeit auch des Austauschs ins Spiel kommen. Aber das, die für uns zu nutzen, diese Technologien, sehen wir schon als wichtigen Hebel, um auch dann noch besser mit Daten arbeiten zu können, aber eben alles in diesem kontrollierten und von Menschen überwachten Modus.
So, das, was du da gerade gesagt hast, das führt mich zu folgendem Gedanken, der, glaube ich, für unsere Diskussion wichtig ist. Media hat immer mit Daten gearbeitet. Das ist ja nicht neu. Wir haben nur mehr Daten als früher. Wenn du so ein Packen Daten zwei verschiedenen Menschen gibst, dann bewerten sie die Erkenntnisse daraus unterschiedlich. Sie interpretieren diese Daten. So. Das war schon immer so und das macht ja eine Diskussion spannend, ja, wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Gedanken daran gehen. Jetzt kommt die Maschine dazu, die vielleicht noch nicht heute, aber bald in der Lage sein müsste, ebenfalls zu interpretieren. Also ChatGPT versucht ja wenigstens, ne? Da kommen wir dann aber zu einem Wettstreit zwischen Mensch und Maschine in der Interpretation von Daten. Und da hoffe ich, dass der Mensch überlegen bleibt. Wer von euch hat da eine Meinung so? Bitte nicht wieder in die Balance kommen, ja?
Ich glaube, das ist das, was ich vorhin mit dem Bias gemeint habe, der quasi in jeder Person sitzt. Wenn die KI auch interpretiert und ihre Sicht der Dinge damit drin hat, dann ist es, glaube ich, das Wichtigste für den Menschen zu sagen, ich kann das nicht als volle Wahrheit nehmen, sondern ich muss halt darauf rumdenken und ich muss mir bewusst sein, dass auch da schon eine Interpretation und eine bestimmte Sichtweise drin ist. Und das fällt jedem bei sich persönlich schon mal manchmal schwer. Und ich habe neulich gemerkt, wenn man was googelt, da hat man irgendwie 15 Quellen und dann musste man sich daraus seine Wahrheit zusammenbauen. Bei ChatGPT gibt man gerade seine Frage ein und bekommt eine Antwort.
Ja.
Und ich glaube, die große Herausforderung ist, sich bewusst zu sein, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass man trotzdem immer noch verschiedene Perspektiven und Sichtweisen zusammenbauen muss.
Das merke ich in jeder Diskussion mit dem Kunden über seine Ziele, seine Arbeit. Wir müssten uns eigentlich besser im Klaren darüber sein, dass wir interpretieren, ja. Und dass das Menschen sind mit Bias, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Katharina bei NBW hilft uns Strom irgendwo weiter.
Ja,
ich habe mir auch noch die Emissionsfrage übrigens, ne?
Bitte?
Es gibt noch die Emissionsfrage im Chat.
Ja, genau. Ja, ich kann hier keine sprechende Überleitung bauen. Also Strom ist natürlich bei dem ganzen Automatisierungsthema sehr wichtig. Den liefern wir. Und ich glaube, die Frage ist, inwieweit CO2-Verbrauch berücksichtigt wird. Wir arbeiten da sehr stark auch mit Scope 3 zusammen. Also wir tracken unsere Kampagne mit Scope 3 und optimieren auch dahingehend. Das ist eigentlich dann auch so ein Win-Win-Effekt, weil wir so ein bisschen dann auch versuchen, die Supply Chain kürzer zu halten, weil eben mehr CO2 durch längere Supply Chains und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Fraud-Detect. Also schließen wir auch Fraud aus, weil Fraud eben oft über längere Supply Chains zustande kommt. Und der CO2-Ausstoß ist auch eine KPI in unseren Reportings. Also das ist ein fester KPI, wenn wir Kampagnen reporten, wie viel CO2 wir dann auch dank der Optimierung mit Scope 3 eingespart haben.
Mhm. Katharina, ich bleib noch mal bei dir. Ich habe ja in diese Runde vier Frauen eingeladen. Das war kein Zufall, ne? Sondern das war Absicht. In der Annahme, dass Frauen mit dem Thema Automatisierung, Programmatik, Mensch und Maschine, nenne ich es mal, also das große Thema, anders umgehen als Männer und möglicherweise sinnstiftender für die Menschheit unterwegs sind, als Männer das sein können. Katharina, was habe ich recht oder wie blickst du darauf?
Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Geschlechts ist, dass Frauen da irgendwie anders mit umgehen. Ich glaube, Media ist auch sehr, arbeitet auch einfach viel Frauen und ich bin froh, dass wir da die Verantwortung auch mitbekommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Frage des Geschlechts ist.
Es war schon wieder so eine Balance-Antwort, ne? So. Katharina Bold beim Mediaplan in Hamburg.
Ich tue mir auch schwer, sage ich mal, das jetzt mit einer Geschlechterzuschreibung. Für mich ist es eher eine Frage von Mindset. Also pflege ich sozusagen ein kompetitives Mindset oder einen kompetitiven Angang oder eher den kollaborativen? Und dann möge da jeder Männlein oder Weiblein entscheiden, sage ich mal, wo er sich eher sieht. Im kollaborativen Ansatz haben wir das Thema, das natürlich mit sehr viel mehr Offenheit, sage ich mal, auch Lösungskombinationen, Ansätze zugelassen sind und auch, sage ich mal, mit mehr Offenheit auch, sage ich mal, dieser Prozess von Test and Learn, ne? Wie weit lasse ich sozusagen die Maschine übernehmen, bis wohin, womit füttere ich die und so weiter und so fort und dieses kontinuierliche Lernen dann auch. Immer wieder sich hervorzuholen, dass das im Endeffekt zu einem besseren Ergebnis führen kann, als, sag ich mal, der eher kompetitive Ansatz, der sagt, es gibt eine Lösung und die ist es und darüber hinaus gibt es nichts anderes, was einen wahrscheinlich auch so ein bisschen einsam denken lässt. Und da bin ich pro Schwarmintelligenz und das bringt Mensch wie Maschine an einen Tisch.
Ich lasse mich, Wiebke, noch nicht ganz abbringen von meiner Frage. Aber Katharina hatte gerade Mindset mit reingebracht. Das ist ja nun zulässig. Haben Frauen den besseren Mindset? Stelle ich die Frage anders.
Nö, würde ich jetzt mal so ganz klar sagen. Ich glaube, auch da ist es sehr individuell. Und ich glaube auch hier, der Mix macht oder die Diversität, weil jeder von uns nur ein Stück vom Kuchen sieht. Und wie es bei Google zig Ergebnisse gab, ist es doch besser, mehrere Stücke vom Kuchen zu sehen und andere Stücke, um dann den Kuchen bestmöglich zu sehen, was man wirklich dafür braucht, was hinterbei rumkommt. Und wenn ich so zurückdenke, dann war so Sven mein Asset bei der SC-Planung. Und ich würde sagen, nö. Ich glaube, der Mix macht's auch hier. Es ist leider nicht das, wo du sagst, Komm, also ich glaube, dass Frauen vielleicht bessere Präsidenten wären, weil sie weniger Ego hätten. Aber das ist nicht mediaplanungstechnisch.
Nee, Nadine.
Ich hatte jetzt gehofft, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht und diese Frage. Und ich würde ja ehrlicherweise komplett die Gender-Diskussion gerne ausklammern. Ich glaube, es ist natürlich viel auch um Unternehmensperspektive, Unternehmenskultur, Verantwortung, die man als Unternehmen übernimmt. Und letztendlich für sich da den besten Weg zu finden und natürlich auch zu lernen auf dem Weg. Also das, was für uns immer sehr wichtig ist als L'Oréal-Gruppe, ist schnell Dinge aufzunehmen, auf einem kleinen Level zu testen. Das geht wirklich über Formate, Inventare, aber eben auch Tools für Automatisierung, KI. Und das, was wir lernen oder auch dann vielleicht an positiven und negativen Resultaten zu haben, schnell umzusetzen und dann auf ein skalierbares Level zu bringen. Und ich glaube, da liegt so eine Stärke von uns als Unternehmen und weshalb es auch wahnsinnig Spaß macht, beim L'Oréal-Konzern zu arbeiten, weil man genau dieses Entrepreneur-Mindset anwenden darf und eben auch auf die neuen Bereiche Technologie und KI.
Okay, dann ziehe ich meine Frage zurück, habe aber noch eine letzte. Und zwar, unser Ziel ist ja Werbewirkung. Ne? Wenn man ein Ziel aussprechen müsste für unsere Arbeit, und die sinkt. Ne? Und da irgendwann ist möglicherweise Programmatic mit Schuld dran, das ist schwer zu identifizieren. Bitte in einem Satz oder zwei: Wie können wir die Werbewirkung steigern mit der Hilfe dieser wundervollen Balance aus Mensch und Maschine? Nadine, mach den Anfang.
Zurückbesinnen auf die Wichtigkeit von Insights über Konsumenten und Konsumentinnen. Und ich würde auch das Thema Reichweite nochmal stressen wollen. Reichweite ist wichtig für Werbewirkung und Reichweite und auch Media, nicht nur im kleinen Format, sondern auch in der großen Inszenierung wichtig. Also von Big Screen bis Out of Home bis Pop-Up Store. Also all das auch mit zu berücksichtigen, das, was wir gerne Media Magic nennen. Also Reichweite und Media Magic brauchen wir weiterhin auch im Zeitalter der Automatisierung.
Du hast jetzt schon wieder Insights genannt. Katharina bei Mediaplan.
Sehr wichtig.
Ja, genau. Ja, das ist ein schönes Outcome hier von unserem Gespräch. Katharina, kann man der Maschine nicht einfach sagen, hilf mir, Insights zu gewinnen, und wenn du das nicht schaffst, dann halt die Schnauze?
Wäre ich jetzt unmöglich. Ich glaube, an der Stelle, um die Frage zu beantworten, qualitative Reichweite, und da ist die Qualität dann auch wiederum, sag ich mal, die Art und Weise, wie man die Maschine bedient und wie man sie füttert. Programmatic ist aus meiner Perspektive nicht wirklich die Ursache, sondern war ein Instrument in den vielleicht falschen Händen auch manchmal, zu stark auf Effizienten bedacht und weniger sozusagen den qualitativen Touchpoint dann auch mit berücksichtigt, der dann auch so eine Fehlsteuerung letztendlich bedingt. Und deswegen, was würde ich mir wünschen? Mehr Qualität, also wie ist der einzelne Kontaktpunkt gestaltet, denn eine reine Effizienzbetrachtung und immer wieder sich auch zu fokussieren, dass sozusagen KPIs sind keine Business-Ziele, und diese suggerierte Transparenz und Programmatik, die lässt einen dann häufig glauben, dass man da ganz nah am Business-Ziel arbeitet, aber im Endeffekt optimiert man ein KPI, die vielleicht gar nicht an der Stelle ausschlaggebend ist.
Katharina bei NBW, Insights statt Effizienz. Ist das die Losung?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir brauchen ja die Insights, um effizient sein zu können.
Ja.
Deswegen beides.
Okay. Wiebke, jetzt hast du das Schlusswort.
Ich glaube,
Coach uns in ein Schlusswort.
Ich habe tatsächlich die ganze Zeit so dieses Thema oder einfach das Bauchgefühl, was mir sagt, wir dürfen halt das Erlebnis und die Emotionalität auf der anderen Seite nicht vergessen, sondern unsere Werbung wirkt am ehesten, wenn sie auf den richtigen Zeitpunkt trifft und eine Emotion auslöst und ein Erleben auslöst. Das ist die größte Wirkung.
Also brauchen wir am Ende doch noch verdammt viel Menschen für unsere Arbeit. Das ist, beruhigt mich enorm. Ich kann jetzt weiterarbeiten. Ich danke euch ausgesprochen für diese wundervolle Runde.